Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Inzwischen sind wir eine Rotstiftrepublik. Sparen, 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 das ist die Devise. Jeder muss den Gürtel enger schnallen, heißt es. Finanzminister Markus Marterbauer stellt das ganze Land an den Finanzmarterpfahl. Das ist ein Thema der Woche. Das nächste sind die Anklagen gegen Politiker. Jetzt steht auch ÖVP-Clubchef August Wöninger vor dem Kadi. Er hat für einen Freund interveniert, heißt es, so die Anklage. Da stellt sich die Frage, was darf ich eigentlich noch für Freunde tun? Kann ich anrufen und sagen, schau dir den einmal genauer an oder nicht? Also das ist das nächste Thema und das lange Warten auf einen Ukraine-Frieden geht weiter. Putin, Trump, Zelensky, also diese drei Herrschaften, die können einfach nicht wirklich miteinander, sonst gäbe es den Friedensgipfel von Istanbul. Mein Name ist Karl Wendel. Ich begrüße heute wieder Hans Arsenovic.
Danke für die Einladung.
Grünpolitiker und erfolgreicher Unternehmer und Journalist Richard Schmidt.
Danke für die Einladung.
Ein weiteres Thema ist natürlich auch der Vorstoß der FPÖ in Sachen U-Ausschuss im Zusammenhang mit dem Tod vom Herrn Billner-Check. Aber zuerst eben die Frage nach dem Rotstift. Herr Schmidt, sparen, sparen, sparen heißt es. Überall muss der Rotstift angesetzt werden. Machen die jetzt eine gute Politik? Wird es dazu führen, dass wir wieder nach vorne kommen oder ist es kontraproduktiv?
Naja, zwei Sachen muss man schon dazu erwähnen. Überall wird einmal nicht gespart, zum Beispiel bei der Bundesregierung nicht. Ja. Also wir haben die größte Bundesregierung in der Geschichte der Zweiten Republik und auch die meisten Dienstwagen in der Zweiten Republik und die teuersten Dienstwagen in der Republik. Jetzt hat sogar der Herr Deregulierungsstaatssekretär zwei Dienstwagen, weil er sich ja einen dazu bestellt hat zu seinem billigeren, also einen teureren auch noch dazu bestellt. Der Schmäh ist ja auch in die Hosen gegangen, dass das ja viel billiger wäre, wenn man jetzt nur mal einen Audi A8 hat statt einen Audi A6. Jetzt hat man beide, jetzt kann er sich aussuchen, wie er fährt. Und dann wird er auch wenigstens im Zug nicht mehr angepöbelt, wenn er mit seinen zwei Dienstwagen abwechselnd hin und her fährt. Also wir haben die teuerste Bundesregierung ever. Ja? Ich habe mir das auch angeschaut, auch im Vergleich zu Strache und Kurz teuer, weil denen wirft man ja immer vor, die hätten das Geld rausgeschmissen und und. Also teurer auch sogar wie unter Schwarz-Grün. Und das Zweite ist natürlich, man hat überhaupt keine großen Visionen. Es wird da halt irgendwo immer jetzt bei dem einen weggenommen, bei den Pensionisten weggenommen, bei den Familien weggenommen. Aber es entsteht nichts Großes. Ja? Also ich habe mir das wirklich, diese ganzen Budgetdebatten jetzt angeschaut. Es war nichts dabei von der Bundesregierung, wo ich mir dachte, boah, das ist aber echt eine gute Idee. Darauf kann man aufbauen, ob Klimaschutzinitiative, ob irgendwie jetzt der Autocluster, eine KI, Offensive in Wien oder in Linz oder in Graz, eine Strukturoffensive für die Voestalpine, die 25.000 Jobs immerhin noch immer versorgt. Also man hat hier nicht das Gefühl, dass da irgendein großer Wurf dabei ist, sondern man zusammenstückelt, dass man diese 6 Milliarden irgendwie zusammenbringt. Ja. Und dann ist ja das lächerlich. Einerseits kriegt man mit, dass man, ich nehme jetzt das Bundesheer jetzt nur heraus aus dem Ganzen, die müssen 70 Millionen Euro sparen und gleichzeitig stellt sich die Ministerin hin und sagt, wir kriegen so viele neue Milliarden dafür. Also das ist ja alles nur mal Kasperltheater, ein großes, dass man sich hier hinstellt und das möchte ich nur sagen, so tut, wie wenn man jetzt mehr Geld nur ausgeben würde. Also das ist ein Schwachsinn. Wir müssen alle sparen und das ist eine Katastrophe.
Ja, sehen Sie das auch so?
Das ist eine Katastrophe, das unterschreibe ich, was der Herr Schmidt gesagt hat. Ja, ich habe mir das Budget genau angeschaut, also den Entwurf des Budgets 2005, die Vorschläge, die jetzt da sind, 2025 für dieses Jahr. Und was mich wirklich total irritiert hat, sind eigentlich drei Sachen. Einerseits hat man es total verabsäumt und glaubt einfach, man kann Wirtschaftsförderungen einfach so streichen von heute auf morgen und denkt sich, okay, Einmaleins, ja, das kleine Einmaleins, ich habe jetzt Geld gespart. Ja. Überlegt aber nicht, was es bedeutet, wie viel Geld einem das kosten wird. Ich möchte ein konkretes Beispiel sagen. Man hat jetzt einfach, ist so drüber gefahren und hat gesagt, okay, die Förderung für die Branche ist weg, die Förderung für die Branche. Gestern zum Beispiel wurde ich kontaktiert von der Film- und Musikwirtschaft in Österreich. Ja. Eine relativ kleine Förderung, die insgesamt bisher war 35 Millionen Euro, aber sehr wichtige Förderung für die österreichische Filmwirtschaft, damit in Österreich Filme produziert werden. Ohne dieses Geld hätte es keinen Muttertag geben, hätte es keine Tatorts geben und, hätten wir halt nur amerikanische Sitcoms. Okay. Der Kulturminister, der neue, der Andi Babler, streicht einmal das weg und sagt, na, statt 35 gibt es immer nur 15 Millionen. Vergisst aber total, dass das jetzt bedeutet, dass die Filme, die jetzt quasi in schon anstehen, auf einmal nicht mehr finanziert werden können, weil das ist so eine Kofinanzierung und die werden nicht gemacht. Bedeutet aber, ja, diese 20 Millionen, wo sie wieder hinkommen, und ich habe gespart bei der Wirtschaftsförderung, bedeutet aber nicht nur, dass die ihren Arbeitsplatz verlieren, die Kameraleute und die Tonleute und, bedeutet auch, dass wir vom kulturellen Aspekt, was da passiert, aber das Schlimme ist, was er übersieht, jeder Euro, den wir investiert haben in die Filmwirtschaft, kommt mit 1,6 zurück, weil die natürlich Steuern zahlen, die natürlich neue Arbeitsplätze schaffen und. Das heißt, an diesem kleinen Beispiel möchte ich sagen, wie dumm es ist, Wirtschaftsförderung, wo wir in Branchen investieren wollen, einfach zu streichen, einfach so, 60% weg, was das für Auswirkungen hat. Ein kleines Beispiel war das. Und das gibt es natürlich für alle anderen Branchen auch. Die zweite Geschichte, Klima. Auch hier, man will jetzt alles den Grünen umhängen und sagt, die Gewessler ist schuld an allen. Also tut man alles, wo das Wort Klima war, tut man mal wegstreichen.
Ein bisschen mitgeschaut hat schon.
Ne? Wegstreichen, ja. Das bedeutet aber, dass zum Beispiel eine Familie in Retz, ja, mit zwei Kindern um 1.000 Euro im Jahr jetzt weniger hat. Und jetzt möchte ich schon was sagen. Und das war die Branche, die, wie Sie vorhin gesagt haben, Innovationen ausgelöst hat. Das ist die Branche, wo Windindustrie entsteht, wo alternative Energie entsteht, wo neue Patente entstehen, wo Startups entstehen, die was ja, Neues machen.
Aber jetzt muss ich schon mal kurz reingrätschen. Bei den 1.000 Euro, das ist ein gutes Beispiel. Die 1.000 Euro hat nämlich die Familie im Cottageviertel in Wien auch gekriegt.
Nein, die haben weniger gekriegt, dass sie nicht ist.
Aber egal. Halt
aber ich möchte genau auf das
hinaus. Nein, Moment, jetzt möchte ich ausreden, weil ich musste dem Andi Babler gratulieren, dass er das richtig gesagt hat. Es ist Geld rausgeschmissen worden von der Vorgängerregierung ohne sozialer Gerechtigkeit.
Ja, aber jetzt bin ich bei der sozialen Gerechtigkeit.
Diese soziale Gerechtigkeit
Herr Schmidt,
nicht gegeben. Einen Satz. Weil, jetzt darf ich nur fertig sagen, warum. Weil einfach Ihre grüne Ministerin festgelegt hat, dass die Antonigassen zwischen 17. und 18. Bezirk die Grenze ist, ob die mehr verdienst oder weniger verdienst von diesem Klimabonus, ohne Rücksichtnahme auf Willenbesitzer oder Mindestsicherungsempfänger, sondern der eine Nachbar hat 1.000 Euro kriegt der andere 850. Ja. Und das ist eine Schweinerei sondergleichen.
Herr Schmidt, das war ja genau das. Man haut sich auf die Gewessler hin und sagt das Wording, du hast in die Angossen kriegen die 50 Euro mehr und vergisst das große Big Picture. Und ich möchte auf das Big Picture schon zurückkommen, weil der dritte Bereich. Ich habe mir die Reden vorgestern angehört im Nationalrat. Und wie ich die Gewerkschafter von der SPÖ gehört habe, hat sich mir alles umgedreht in mir. Ich möchte ein konkretes Beispiel sagen. Ich bin ein gestopfter Typ. Ja, ich verdiene gut. Ich habe ein Einfamilienhaus, ich habe ein Sparbüchel. Und daneben gibt es vielleicht eine Verkäuferin beim Billa mit zwei Kindern, alleinerziehende Mutter. Und wer von uns beiden wird jetzt härter von diesem Sparpaket betroffen? Ich oder Sie?
Absolut
und
richtig, ja.
So, sie wird härter betroffen, prozentuell und sogar nominell in vielen Dingen. Ich zahle nicht mehr Grundsteuer, ich zahle nicht mehr Steuer, ich kriege halt den Klimabonus nicht. Okay, so, und das soll gerecht sein und das soll fair sein und das soll ein sozial ausgeglichenes Budget sein. Da dreht sich alles bei mir um und ich verstehe nicht, wie diese Gewerkschafter, die hüpfen würden, wenn sie nicht in der Regierung wären, die hüpfen würden. Da hätten wir jeden Tag jetzt eine Demonstration, das ÖGB, der Arbeiterkammer, jeden Tag hätten wir das. Wenn eine Regierung beginnt, bei Pensionisten Sozialversicherungsbeiträge zu erhöhen, ja? Bei den Ärmsten der Armen zu sparen und nicht bei den gestopften Typen wie bei mir, ganz ehrlich.
Ja, da bin ich genau bei Ihnen.
Wo ist da ein sozial faires Budget?
Die Familien, der Inflationsabgleich nicht mehr beachtet.
Ja, das kommt ja noch dazu.
Absolut. Dergleichen. Natürlich, um sich dann hinzustellen.
Herr Schmidt und ich gehen noch beide gemeinsam demonstrieren.
Wir das wird noch passieren. Ja. Aber Aber dass man dann noch diese Frechheit besitzt, sich als Kanzler hinzusetzen und sagen, wir nehmen ja denen nichts weg.
Ja.
Also natürlich wird denen was weggenommen, weil wenn alles teurer wird und ich habe den gleichen Betrag zu überleben, dann wird es für mich...
So wie Männer auch, das ist ja billiger. Das ist ja genau dasselbe.
Das sind die gleiche Schmähkategorie.
Ja, bin ich bei Ihnen.
Flach. Ja? Also wirklich dumme, blöde Schmähs. Und das, was mich aber schon ärgert, da muss ich jetzt wieder einhaken beim Herrn Arsenovic, die Geschichte hört nicht auf mit der Wahl, sondern wir haben schon eine Geschichte davor. Ja? Und man hätte natürlich schon auch im 24er und im 23er Jahr erkennen können, dass die Wirtschaftslage in Österreich so mau ist wie in Deutschland oder sogar schlimmer. Und das eine oder andere, was damals an Geld noch ausgegeben wird, sich vielleicht sparen können. Diese Kritik muss schon angebracht sein, dass man auch eine Leonore Gewessler oder einen Werner Kugler in die Pflicht nimmt, der jetzt groß redet und sagt, ja bitte, warum sparen wir so viel? Naja, wegen euch auch sparen wir so viel, weil die Wirtschaftskrise ignoriert worden ist, weil es einen Finanzminister gegeben hat, der jetzt als EU-Kommissar 24.800 verdient in Brüssel, der uns einfach nicht vor der Wahl die Wahrheit gesagt hat, wie es wirklich ausschaut.
Das stimmt.
Diese Geschichte darf man nicht ganz jetzt verdrängen, wenn man das Gesamte sieht.
Das stimmt. Aber ich möchte so gerade rücken ein bisschen. Wir hatten fast 48 Milliarden nur an Corona-Hilfen. Ja? Und es war schon die ÖVP, die gesagt hat, kostet es, was es will. Es waren schon die vom Wirtschaftsbund, die gesagt haben, COFAG 20 Milliarden. Ja, natürlich. Aber es haben alle mitgestimmt, weil alle gesagt haben, die Branche braucht da Geld, die Branche, es ist ein Lockdown und. Fast 20 Milliarden nur die Wirtschaftshilfen. 10 Milliarden, und das waren die Gewerkschaften, die gesagt haben, war die Kurzarbeit. 10 Milliarden, wenn man gesagt haben, nein, wir können die Leute nicht entlassen. Okay, SPÖ natürlich voll an vorderster Stelle. 2 Milliarden zum Beispiel nur kleine Vereine. Natürlich hat jede Gemeinde gesagt, mein Verein braucht da Geld, meine Blasmusikkapelle, mein Sportverein braucht da Geld. Ja, aber jetzt im Nachhinein zu sagen, Entschuldigung, wir haben mit dem nichts zu tun gehabt, ist ja die größte Sauerei. Und noch was zu dem Thema Gewerkschaft. Möchte ich auch noch einen Satz sagen, weil ich weiß nicht, wann mein Herz auf die Gewerkschaften losgeht. Aber wer hat denn dann 10, 12, 14% Gehaltserhöhungen gefordert, wo jeder gesagt hat, seid wahnsinnig, ihr werdet die Inflation anheizen und das wird die Wirtschaft abwürgen. Und jetzt sie dann hinzustellen vorgestern und sagen, die Wirtschaft ist so schlecht, ist wirklich, wirklich eine Kurzbein. Ich würde es nur gesagt haben, 48 Milliarden, alle helfen. Und zur Gewessler möchte ich ein Wort nehmen. Und jetzt im Nachhinein sagt man, Gewessler war schuld, wir haben mit dem überhaupt nichts zu tun. So, die Gewessler mit dem Klimafonds war übrigens die einzige von all diesen Ministerien, die eine Gegenfinanzierung gemacht hat. Weil was hat sie gesagt? Sie hat gesagt, okay, ich möchte CO2 besteuern und das Geld, was ich reinkriege, zahle ich wieder aus mit dem Klimabonus. Gegenfinanziert. Er war gegenfinanziert. Es war nicht neue Schulden. Man hat kein neues Geld aufgenommen für den Klimabonus, sondern man hat eine CO2-Steuer gemacht. Jetzt sagt man, CO2-Steuer lasse ich, Geld will ich haben, das tue ich wegstreichen und die Gewessler ist schuld an allen. Und einen Satz, lassen Sie mir einen Satz noch sagen. Die jetzige Regierung hat, im September war die Wahl, hat sich im Oktober konstituiert. Seit Oktober 24 ist Rot-Schwarz-Neos für das Budget 25 verantwortlich. Und da geht es darum, dass sie für dieses Jahr Steuern machen können, Ausgaben machen können und. Und dies für das Budget 2025 ist diese Regierung verantwortlich, sonst niemand. Für das laufende Budget, nicht für die Altlasten. Entschuldigung, dass man es nicht...
Aber darf ich jetzt noch zu der Kindeswertlegung, zu der Grandiosen noch was sagen? Also es ist ja Wahnsinn, wenn man 3 Gesundheitsminister verbraucht hat als Grüne Partei, die sehr wohl gesagt haben, testen, was uns das gekostet hat, aber Millionen.
Ja. Aber wo sind getestet worden? In Wien? Moment. Wer hat denn das alles vorgemacht? Die Wiener Stadtregierung, SPÖ.
Lass uns mir einmal fertig sein. Testen. Ja. Masken. Impfstoff bis zum Abwinken. Das sollten wir auch mal recherchieren, wie viel Impfstoff da vernichtet worden ist, weil er abgelaufen worden ist, weil wir uns verpflichtet haben, dieses EU-Diktat, was die von der Leyen jetzt eher als Problem am Hals hat, einfach zu übernehmen und Millionen an Impfstoffdosen zu übernehmen, die wir gar nicht braucht haben, die einfach verrotten. Ja? Also das ist Geld. Vernichtung pur gewesen und da bin ich jetzt gegen diese Kindesweglegung. Naja, wir waren ja auch dabei, aber eigentlich ist die ÖVP an allem schuld. Also man hat hier schon eine gewaltige Mitverantwortung für den Status jetzt. Nämlich auch, indem man mit dieser CO2-Steuer die Wirtschaft extrem belastet hat. Jeden Handwerker, oder die Sie so gerne nennen, die die Solarpaneele auf den Dächern montieren, der muss ja von A nach B irgendwie dorthin kommen. Der zahlt diese CO2-Steuer auch. Natürlich ist es auf den Kunden abgewälzt worden. Und, und. So ist es, hat es funktioniert. Und dann hat der reiche Land Rover Porsche Cayenne-Besitzer im Cottage-Viertel in Wien einen Klimabonus gekriegt von 180 Euro. Na geil.
Aber was ist jetzt? Ich versuche Klimamaßnahmen, nur weil das Wort Klima davor steht, Klima ist böse, streichen wir mal alles. Na klar, was wird gestrichen? ÖBB wird gespart, es werden die Elektroautos werden jetzt höher besteuert. Auf der anderen Seite... höher besteuert wie vorher, okay. Aber wenn ich als Regierung doch möchte Elektromobilität vorher fördern, dann würde ich doch eher sagen, ich besteuere das niedrig. Und warum lasse ich die Steuern, warum mache ich die Steuern günstiger bei Pickups? Warum tue ich Pendlerpauschale erhöhen? Warum lasse ich Dieselprivileg, wenn ich eigentlich sagen müsste, wenn jeder Wissenschaftler sagt, du müsstest genau dort investieren und nicht 6 Milliarden noch immer in fossile Brennstoffe investieren. 6 Milliarden werden noch immer investiert und vielleicht jetzt 6 Milliarden sogar in einen Tunnel unter der Lobau. Also bei aller Liebe. Und dann sagen sie, die Gehwessler war schuld. Das Entschuldigung, dass mich das so emotionalisiert, aber es geht mir eigentlich auf die Nerven.
Ganz tolles Stichwort geliefert, Herr Arsenovic, nämlich diese Elektromobilität. Die ist nämlich nur was für Leute mit Kapital und Geld und einem sehr hohen Einkommen. Schauen Sie mal im Gemeindebau in Wien, wo stecken die denn ihr Auto an? Wo
denn? Bin ich bei Ihnen?
Mit einem langen Kabel von der vom Küchenfenster aber.
Bin ich voll bei Ihnen? Nein, ich weiß auch nicht, warum das nicht stärker nicht gefördert wird. Ich bin ja dafür.
Stärker gefördert?
Sie mit die Wiener Energie, ich weiß auch nicht.
Ich Bau kann es doch nicht als Steckdosen in jeden Haushalt reinbauen, damit das ein Auto.
Nein, aber in jeder Garage, oder? In jeder Garage könnte ich das bauen. Ich kann auf der Straße viel mehr Säulen aufbauen.
Bei all der Förderung kosten diese Autos eine Lawine im Gegensatz zu einem Diesel. Das ist halt nur immer so. Und die Leute können sich das nicht leisten. Das können sie nur eine gewisse Schicht leisten. Die sind dann auch ganz stolz, von mir über ihre Tesla rum, jeden sei das vergönnt von Herzen, aber die meisten können es sich nicht leisten und deswegen ist es eine Sackgasse.
Ja. Aber wenn ich das fördern möchte und man kann es sich nicht leisten, dann ist die falsche Antwort, dass ich sage, die Förderungen streiche ich auch noch von Elektromobilität und gibt es die Förderung in SUV, dann ist das genau das Verkehrte. Weil eigentlich müsste ich sagen, ich muss eine Technologie, die neu ist, besonders unterstützen, weil das ist eine Zukunftstechnologie. Und ich kann auch nicht eine alte Technologie unterstützen. Und ich bin ja bei Ihnen, was Elektromobilität wird. Ich verstehe es auch nicht, warum die Wiener Energie nicht draußen ist und in jeder Garage mittlerweile eine Ladestation auf.
Warum funktioniert.
Wieso soll es nicht funktionieren?
Weil man, wissen Sie, wie viele Gemeindebauten wir haben? Wir haben irre viele, hunderttausende Wohnungen, die müssen alle...
Aber warum geht das so langsam? Ich verstehe das nicht. Was tun die den ganzen?
Nicht finanzierbar ist.
Ah, nicht finanzierbar. Da sind wir schon wieder bei der Förderung, weil wir das Geld nicht dort reinstecken, sondern...
Kann man ja gar nicht fördern.
Kann ich das fördern. Es liegt ja an mir, was ich fördern
will. Dann würde der Strompreis so hoch sein für jeden.
Der Strompreis ist deswegen so hoch, weil wir noch immer Gas verwenden zur Strompreiserzeugung. Das war leider unser Hauptproblem. Weil wir noch immer das schissene Gas aus verwenden, in Österreich, um in Wien Strom zu produzieren. Ja. Deswegen ist es so teuer.
Sie sehen also, die Sparstift der Republik, die löst große, große Emotionen aus. Und Richard Schmidt sagt, ihm fehlt jegliche Vision bei diesen Sparprogrammen und den Programmen der Regierung. Ja, allerdings war es der ehemalige SPÖ-Bundeskanzler Franz Winitzki, der gesagt hat, wer Visionen hat, gehört zum Nervenarzt. Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Die Emotionen gehen hoch, wenn es um das Thema Sparen geht. Tatsache aber ist, wir sind inzwischen eine Rotstiftrepublik. Es muss, wie gesagt, jeder tief ins Taschel greifen oder verzichten. Ja, aber wo führt das hin? Stoppt das mehr oder weniger den Elan innerhalb der Arbeitswelt oder ist das gut, was die Politik da momentan macht? Richard Schmidt sagt nein.
Naja, es ist für den Standort Österreich eine Katastrophe. Ja. Man müsste viel mehr internationale Konzerne nach Österreich, nach Wien locken oder auch Graz oder Linz oder Salzburg. Also man hätte viel mehr Anreize in diesen Budgetplan reinlocken formulieren müssen, dass sich das auch rumspricht auf der Welt, dass es Sinn macht, in Österreich ein Werk zu bauen. Jetzt eben gerade ein chinesischer Autobauer baut ein Riesenwerk in Sopron. Also das ist in Ungarn und nicht bei uns.
Elektromobilität.
Elektromobilität. Die bauen übrigens die Autos so günstig, dass man es sich auch leisten kann, im Gegensatz zu anderen, ich sage jetzt keine Markennamen. Ja. Und das macht dann auch Sinn. Aber man muss sich einmal überlegen, was es heißt, wenn die größte Einzelausgabe der Bundesregierung ein Raketenschutzschirm ist. Die wollen 6 Milliarden Euro ausgeben für das, dass möglicherweise irgendwann eine russische Rakete auf Wien zufliegt. Gut, kann man natürlich machen. Gleichzeitig aber die Pensionisten aussackeln und die Familienbeihilfe kürzen, also Inflation einfach nicht mehr bezahlen, nicht mehr auszahlen, sondern auf Stopptaste zu drücken, das ist eine Sauerei sondergleichen. Für einen Eventualfall, dass wir den dritten Weltkrieg nur mitspüren wollen, ja, dafür 6 Milliarden Euro, wir wissen ja noch gar nicht genau, vielleicht das sind es nur 4,5 Milliarden, das wird uns ja auch nicht gesagt. Eine Schweinerei sondergleichen und stattdessen hätte man eher bauen können, eine Eilzug- oder Schnellzugtrasse nach Bratislava, dass uns die großen Wirtschaftsräume, dass man die verbindet. Man hätte Subventionen für einen KI-Cluster in Österreich, in Wien machen können, mit dieser Summe oder im wesentlich geringeren Summe. Aber all das ist nicht gemacht worden. Man ist da verhaftet in dem alten Denken. Irgendwie müssen wir die Löcher stopfen, dann sind wir unter EU Obhut und dann ist das Lenkrad in Brüssel, wie wir dann weitermachen, dann ist es uns wurscht.
Jetzt muss ich lachen, weil wortwörtlich hätte ich fast das andere gesagt, ich hätte nur statt Sky Shield hätte ich jetzt Lobautunnel genommen. Genau dieselben Worte, die Sie jetzt verwendet haben. 6 Milliarden Euro, ein Wahnsinn, vielleicht sind es nur 4,5, ein Wahnsinn, ja. In dem Fall nicht Löcher stopfen, sondern Löcher bohren. Okay, das ist der einzige Unterschied.
Muss man sich
und
fragen, ja?
6 Milliarden Euro ein Loch unter ein Naturschutzgebiet in den Lobau zu bohren, statt und den Pensionisten das Geld wegzunehmen. Eine Sauerei. Man kennt, wie Sie richtig gesagt haben, eine Schnellzugverbindung. Ich wiederhole, der Herr Schmidt hat gesagt, eine Schnellzugverbindung nach Bratislava. Unterschreibe ich alles.
Ja, eh. Jetzt und nur eingleisig.
Ja, da bin ich voll bei Ihnen, voll bei Ihnen. Und das, was Sie dauernd sagen mit Leuchtturmprojekten, auch das sehe ich so. Wir hätten jetzt die Möglichkeit, uns aus österreichischer Industrie, aus österreichischer Wirtschaft zu positionieren und sagen, okay, was sind die Branchen der Zukunft? Wie werden in 30, 40 Jahren, wo wird man in 30, 40 Jahren Geld verdienen? Und ich glaube nicht mit Gaskraftwerken, ich glaube nicht mit Kohlekraftwerken, glaube ich einfach nicht.
Auch
nicht
mit Kohle.
Ja, vielleicht auch nicht. Deswegen bin ich ja dagegen, dass wir Raketen in Österreich bauen. Aber wahrscheinlich mit alternativer Energie, wahrscheinlich mit neuen Technologien, wie man Häuser besser dämmt, wie man es harzt, wie man es kühlt, keine Ahnung. Ja? Wie ein Gärtner vielleicht Pflanzen auf einer Fassade clasht oder oben drauf. Mit diesen Sachen wird man irgendwann Geld verdienen können. Und da hätten wir jetzt die Chance, dass wir Marktführer werden, dass wir die Startups nach Österreich holen, dass wir da Werke bauen in dieser, dass wir das fördern, dass das nicht in Sopron gebaut wird, sondern jetzt bin ich voll bei Ihnen. Dammer nicht. Dammer einfach nicht. Und das verstehe ich nicht. Und das wird meinen, uns beide wird das nicht mehr treffen, aber unsere Kinder wird das sehr wohl treffen. Und das finde ich eine Sauerei, was unseren Kindern angetan wird von der Politik, die das eben nicht macht. Das finde ich sauer.
Und außerdem mit dem, muss man ja auch sagen, mit dem Augenzwinkern, dass man eh schon weiß, in ein paar Monaten hat man eh die Verantwortung nicht mehr, weil man dann eh das alles auf Brüssel abwälzen kann. Wenn dann nur mehr gespart wird bei den Pensionisten, wenn nur mehr gespart wird bei den Familien, wenn die Steuererhöhungen auch die mittleren und den kleineren Verdiener betreffen, dann kann man sagen, naja, wir werden es eh ganz anders gemacht, aber jetzt sind wir leider unter Kuratel von Brüssel.
Ja, vielleicht sollte man wirklich aufrufen, auch an unsere Seherinnen und Sehern, 1000 Ideen für Österreich, was bei den Verhandlungen verabsäumt wurde an perspektivischem Denken in die Zukunft. Möglicherweise schreiben Sie uns, schreiben Sie Ihre Ideen drauf. Vielleicht finden Sie das, was Hans Arsenovic jetzt gesagt hat. Wir müssen die große, neue, grüne Republik werden. Oder vielleicht, wie könnte man das Kulturland Österreich noch besser verkaufen? Was könnte man tun, dass eben die Tourismussparte noch intensiver angekurbelt wird als bisher? Viele Ideen sind gefordert. Schreiben Sie uns, machen Sie mit. 1000 Ideen für Österreich. Vielleicht könnten wir da die österreichische Bundesregierung ein wenig anstupsen. Teilweise sind wir bei uns in Österreich eher nach hinten gewandt. Wir lieben es, wirklich Chats auszuwerten, die vor Jahren geschrieben wurden. So war es August Wöginger, der jetzt vor dem Kadi gezerrt wird, weil er im Zusammenhang mit der Besetzung des Finanzamtes in Braunau für einen Parteifreund angeblich interveniert hat. Es gilt die Unschuldsvermutung. Jetzt stellt sich wirklich die Frage, was darf ich eigentlich für einen Freund, eine Freundin überhaupt noch tun? Haben Sie schon jemals bei jemandem angerufen und gesagt, schau dir den oder die an, die ist gut?
Schon oft täglich. Aber ich möchte Ihnen gleich den Unterschied sagen. Ja, erstens finde ich, muss jeder für sich da drin einen moralischen Kompass haben und muss sich überlegen, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Und man spürt das. Jeder, der politisch aktiv ist, spürt das, was in Ordnung ist. Und zum Beispiel nicht in Ordnung ist, wenn ich Menschen helfe, weil ich mir irgendeine Gegenleistung von denen erwarte. Ja, weil ich sage, okay, dafür wäre eingeladen oder dafür gibt er mir was, im schlimmsten Fall sogar Geld oder soziale Anerkennung. Das geht gar nicht. Ja. Ich kann nur sagen, wie ich das handhabe, ich wäre am Tag sicher 10 bis 15 Mal kontaktiert, auf der Straße, Leute mich anrufen, meine Handynummer ist öffentlich, ja, die mir E-Mails schreiben, die sagen, ich habe das und das Problem, können Sie mir da helfen, können Sie mich da unterstützen. Und natürlich versuche ich alles, was in meiner Macht steht, in der Wirtschaftskammer, weil der kleine Gastronom gerade ein Problem hat mit seinem Schanigarten, weil da jetzt gerade ein Wasser, heute gerade, ein Wassereinbruch war bei einem Unternehmen und der eine Förderung braucht. Natürlich versuche ich das, für alle so gut wie möglich zu helfen, so gut ich kann, für jeden. Ich sage, meine Handynummer ist öffentlich. Ja. Jeder kann mich anrufen, jeder kann mir das schreiben. Und ich will keine Gegenleistung, ich tue es, weil das mein Job ist. Und weil unsere Aufgabe ist, die Lebenssituationen von Menschen zu verbessern. Fertig, das ist unsere einzige Aufgabe. So gut jeder wie er kann. In meinem Fall ist es halt hauptsächlich die Wirtschaftskammer und sind es die Wirtschaftsthemen. Was aber nicht geht, was wirklich nicht geht, dass ich das nur für Freunde mache, dass ich das nur mache für Leute, die mich kennen und die mir vielleicht ein Gegengeschäft schuldig sind, das geht gar nicht. Und wenn das einer nicht versteht, dann hat er in der Politik nichts verloren. Dann soll er einen Lobbyistengewerbeschein machen, soll er das machen, soll er dafür Geld verdienen, soll er das öffentlich machen, dann ist er Lobbyist, aber dann ist er nicht in der Politik. Ganz, ganz verkehrt in der Politik.
Naja, das ist ein Plädoyer für die saubere Politik von Hans Arsenovic. Im konkreten Fall geht es eben darum, dass eine Dame, die eben vorgesehen war für diesen Job im Finanzamt, übergangen worden ist, heißt es. Herr Schmidt, sehen Sie das ähnlich wie Herr Arsenovic? Oder da bin ist das in Österreich so Usus und Sitte, dass man sagt, naja, ruf an für meinen Sohn, für meine Tochter, für meinen Freund?
Also ich bin da genauso wie der Hans Arsenovic das gesagt hat, auch dafür, dass jeder seinen moralischen Kompass hat, dass jeder auch sein Gespür für eine gewisse Gerechtigkeit hat. Ich gebe auch zu, ich habe auch einmal interveniert, Florian Klenk hat mich angerufen und mir erzählt.
Das ist der Falter
Chefredakteur.
Was man so für Freunde tut.
Und hat gesagt, er hat eine Flüchtlingsfamilie, das ist ungerecht, dass die jetzt abgeschoben werden soll und ob ich da nicht beim Innenministerium anrufen könnte, mich erkundigen könnte, ob das tatsächlich ist, dass die wirklich jetzt sofort gehen müssten oder ob es da noch Chancen gibt, dass die bleiben könnten. Selbstverständlich habe ich das gemacht. Ich glaube, die Familie hat dann bleiben können, weil auch die Voraussetzungen tatsächlich erfüllt waren. Also da war alles korrekt, rechtlich in Ordnung. Also da hat es keine Intervention gegeben, dass die irgendwie was dreht, sondern einfach eine Erkundigung, ob da nicht man sich das nochmal anschauen kann, ob das rechtlich wirklich okay ist. So eine Intervention halte ich für absolut richtig und auch in dem Fall für die Flüchtlingsfamilie ja entscheidend für deren weiteren Lebensweg. Also das muss man ja auch mal sagen, da ist ja was dran. Ja? Das ist ja auch richtig, dass man das macht. Was ich für falsch halte, ist, wenn es dann darum geht, eine Person der anderen vorzusetzen, wie es vielleicht in dem Fall war. Ich kann den Fall nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Und das Zweite, was natürlich in dem Fall ein bisschen schlechte Stimmung macht, ist schon, die ÖVP hat ja gesagt, sie hat mit Thomas Schmidt nie was zu tun gehabt. Ne? Also der war ja irgendwo ganz weit weg und dann schreibt der Thomas Schmidt dem Clubchef von der ÖVP SMS und der schreibt super zurück. Und das, also das, diese Erzählung passt jetzt nicht mehr. Ja? Also man muss schon sagen, da war ein engerer Kontakt da, weil ja auch Sebastian Kurz immer gesagt hat, der hat ja den Faust nicht gekannt. Ja? Ja, irgendwann haben sie halt geschrieben, aber eigentlich war der nicht im inneren Kreis, hat es immer geheißen, wortwörtlich. Und das muss man sich halt jetzt auch mal überlegen, jetzt als Wähler, was das heißt, wenn man da jetzt 3, 4, 5 Jahre nicht ganz die korrekte Erzählung bekommen hat. Ne? Das sollte man sich einmal jetzt verinnerlichen. Hoppala, vielleicht hat das nicht so gestimmt.
Ja, aber ist es wirklich sinnvoll, wenn die Republik sich immer wieder nur nach hinten orientiert und man nicht zum Beispiel einen U-Ausschuss, der die Zukunft betreffen sollte?
Naja, die WKStA ist dafür geschaffen worden, ja, dass man genau diese Fälle sich anschaut und auch dann verfolgt. Die Frage ist nur, wie viel Kollateralschaden da auch verursacht wird durch diese WKStA. Also es gibt zig Fälle mittlerweile, wo gar nichts dann rausgekommen ist. Einer der prominentesten und wo ich auch wirklich mitfühlen kann, weil ich ihn sehr mag, ist der Seppe Bröll, bei dem plötzlich um 6 in der Früh eine Hausdurchsuchung war, dann jahrelang ermittelt worden ist. Der ist immer als Tatverdächtiger geführt worden. Dann ist nichts rausgekommen. Also das ist eine Schweinerei sondergleichen. Da muss die Republik nämlich auch dafür sorgen, dass es dann eine Entschädigung gibt. Ja. Wenn die Beamten der Republik, das sind auch die Staatsanwälte der Republik, pushen und jemanden falsch verdächtigen über Jahre, den sie Leben schwer machen, der hat Anwaltskosten bis zum Abwinken 50, 60.000, 100.000 Euro. Und dann sagt man, naja, es hat sich leider nichts rausgeschickt, wir haben leider nichts gefunden. Schwamm drüber, ich hast leider 100.000 Euro. Das ist schon Strafe gewaltig. Mhm. Ja? Eine gewaltige Strafe für den, obwohl er unschuldig ist. Und das muss aufhören.
Ich habe mir vorhin gerade überlegt, wer ist dieser Herr, der da gegenüber sitzt? Setzt sie ein für grüne Industrie, für Flüchtlingsfamilie? Ich weiß nicht. Ja, ich sind seit so, ein anderer da? Das sind seit ganz da. Was ist da heute los?
Ja. Ich habe immer gedacht, die sitzen gegenüber einem Ungusto und auf einmal ist der also ein totaler Ort. Ne?
Und er kommt aus Rom, vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen. Saulus, Paulus, ich weiß es nicht. Ja. Aber um Ihre Frage zu beantworten, es ist ja sowohl als auch, natürlich muss ich in die Zukunft schauen, natürlich muss ich sagen, wo kann ich jetzt die Zukunftsthemen setzen. Aber das heißt nicht, dass ich nicht Dinge, die in der Vergangenheit falsch gelaufen sind, auch aufzeigen sollte. Ja? Und natürlich auch, wenn jemand strafrechtlich was Falsches gemacht hat, der muss für das verurteilt werden, weil das natürlich auch ein Signal in die Zukunft ist, dass man sagt, Leute, pass auf, das geht einfach nicht. Das wollen wir nicht, dass ihr das so macht. Und es ist vielleicht für alle Zukünftige eine Lehre, dass das nicht mehr passiert. Aber ich bin schon bei Ihnen. Erstens bin ich natürlich voll ein Fan einer unabhängigen Justiz und ich finde zum Beispiel, die Alma Sadic hat jetzt die 5 Jahre wirklich die Fahnen da ganz vor sich hergetragen. Auch, dass man jetzt Generalstaatsanwaltschaft bekommt und so unabhängig wie möglich. Und ich vertraue einer unabhängigen Justiz. Aber ich bin bei Ihnen, dass ich sehe, dass wenn jemand zu Unrecht beschuldigt worden ist, zu Unrecht angeklagt worden ist, dem Schaden verursacht ist, nämlich finanzieller Schaden, aber auch natürlich auch sozialer Schaden, ein Wahnsinn, dass der sehr wohl eine Entschädigung von der Republik bekommen muss, wenn sich da herausstellt, dass das eben nicht so war. Ja? Und das betrifft generell das Strafrecht in vielen Dingen. Und ich erlebe es ja nicht nur bei Politiker und Politikerinnen, sondern auch in anderen Situationen. Da müssen wir was tun. Ja, das verlangt die Gerechtigkeit. Gell?
Wobei die Justiz im Ganzen nicht unabhängig ist. Die Staatsanwaltschaft ist weisungsgebunden gegenüber dem Minister. Ja? Das müssen schon mal fisch.
Aber deswegen soll es ja unabhängige Generalstaatsanwaltschaft geben. Also genau aus dem Grund.
Ja, aber trotzdem werden wir in einem Fall wieder in den Rückspiegel schauen, und zwar in der Causa Bilnacek. Es kommt ein U-Ausschuss. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Waren kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Österreich ist das Land der U-Ausschüsse. Der Blick zurück, der liegt uns offensichtlich sehr. Viele sagen, es wäre besser, wenn wir etwas öfter in die Zukunft schauen würden. Aber es ist auch wichtig, der Blick nach hinten. Und zwar soll ein U-Ausschuss kommen im Zusammenhang mit dem Tod vom Herrn Bilnacek. Das war der mächtige Sektionschef im Innenministerium, der dann ertrunken aufgefunden worden ist, und viele Ungereimtheiten gibt es im Zusammenhang mit dem Tod von Herrn Bilnacek. Und einer, der da immer ganz weit vorne mit Verschwörungstheorien agiert, ist Peter Bilz. Aber was ist wirklich passiert? Kommt jetzt dieser U-Ausschuss und vor allem brauchen wir das?
Naja, der Urschuss wird einmal kommen, das ist ziemlich fix. Das ist ja ein Minderheitenrecht und deswegen kann die FPÖ das auch im Parlament durchsetzen. Also das ist, glaube ich, schon ziemlich fix. Was diesen Urschuss betrifft, ist natürlich die Frage, ob man so, wie Sie es formuliert hat, das braucht. Ob es nicht besser wäre, wenn da wir auf die, so wie Sie es halt schon erwähnt haben, unabhängige Justiz vertrauen, wenn die jetzt einmal zu dem Schluss kommen, es gibt nichts dran, es ist alles getan worden, es ist ja alles korrekt ermittelt worden, dann ist der Fall beendet. Es geht aber darum viel mehr. Also was hier passieren soll, ist ja, dass dieses System ÖVP, was wir ja auch schon bei dem vorhergehenden Thema ja schon besprochen haben, mit SMS, mit Netzwerken, mit Hintergrund, Mauscheleien, da vielleicht auch mitspielt. Vielleicht auch mitspielt. Vielleicht hat die ÖVP auch überhaupt nichts damit zu tun, das muss man auch mal hier feststellen. Und der Herr Bilnacek hat ja durchaus auch vielleicht in der Nacht einen Schwächeanfall erlitten. Er war ja da durchaus in einer sehr aufgewühlten Situation nach seiner Abnahme seines Führerscheins als Geisterfahrer.
Na, sagen Sie es einfach offen, er war betrunken als Geisterfahrer.
Könnte betrunken gewesen sein dann in dieser Situation natürlich auch hier seinem Leben ein Ende setzen wollte. Ich glaube es nicht. Ich habe den Herrn Bilnacek seit 15 Jahren gekannt. Wir waren öfter unterwegs, wir haben öfter telefoniert. Also ich schätze ihn nie so ein. Er hat ja auch am Vortag gesagt, er möchte ja noch einen Termin beim Herbert Kickl haben, in dem er ihm sehr viel erzählt. Ich glaube allerdings auch nicht an die große Staatsverschwörung, hier jemanden zu beseitigen, der nicht mehr korrekt ist oder jemanden vielleicht ausliefern will an die Justiz. Also da glaube ich auch, das ist zu viel James Bond.
Ja, zu viel James Bond.
Ja, also zurück vielleicht nochmal, ein politischer Untersuchungsausschuss ist ein politischer Untersuchungsausschuss. Die Aufgabe eines politischen Untersuchungsausschusses ist, politische Hintergründe das aufzuarbeiten, was da falsch gelaufen ist. Beim Herrn Sektionschef Bilnacek sind ja zwei Dinge, die jetzt immer im Raum stehen. Das eine ist sein Ableben. Sein tragisches Ableben, muss ich mal sagen. Und nochmal, der Familie, und ich kriege die Gänsehaut, weil die horchen zu. Und das vergisst man immer, dass da Menschen dahinter sind, für die, wo er der Vater war, wo er der Ehemann war. Und ganz schrecklich. Aber dieses Ableben ist ein Kriminalfall. Das hat nichts mit einer politischen Aufklärung zu tun. Das heißt, da hoffe ich doch, dass die Polizei, die Ermittlungsbehörden, die weiß nicht, Gerichtsmediziner, wer auch immer da tätig sind, dass so gescheit machen, wie wir das jeden Tag in einer CSI-Serie im Fernsehen vorgeführt kriegen und dass die das festlegen, wie das sein Ableben zustande gekommen ist. Ob Fremdverschulden war oder nicht, das ist die große Frage. Dass es da rundherum immer Verschwörungstheoretiker gibt, wie in Peter Pilzer, glaube ich, jetzt sogar verurteilt worden ist wegen irgendeiner komischen Aussage, die er gemacht hat. Aber lassen wir das. Aber die zweite Geschichte, warum es in dem Untersuchungsausschuss gehen sollte, ist die politische Verantwortung. Und da weiß ich es, weil ich es selbst auch erlebt habe. Ich habe 2019 ja Schwarz-Grün mitverhandeln dürfen. War immer diese Geschichte von der ÖVP. Wir haben ja eh den Bilnacek. Der ist immer angerufen worden von der ÖVP-Reichshälfte. Wenn irgendein prominenter Fall war, immer wieder hat man über den Bilnacek versucht zu intervenieren, zu reden, Gespräche, die ich zu telefonieren. Und da muss man sagen, was war in Ordnung und was war nicht in Ordnung. Und wo sind Grenzen überschritten worden, nämlich in dem, dass man versucht hat zu intervenieren. Und das muss ein politischer Untersuchungsausschuss klären. Dass man, das geht nicht, das geht einfach nicht. Und wenn da Verfehlungen sind, das ist die Aufgabe dieses Untersuchungsausschusses. Aber nicht den Kriminalfall.
Man muss ja auch sagen, der Untersuchungsausschuss ist ja brutal für jeden, der davor geladen ist. Ja? Also ich habe schon über mehrere berichtet. Und wenn da die Menschen, die dorthin kommen, 2 Stunden einvernommen werden von verschiedenen Abgeordneten, mitprotokolliert wird, wie sie jetzt jedes Satzerl so oder so gesagt haben. Und dann kommt am Schluss ein Prozess raus wegen falscher Zeugenaussage. Da haben wir einen prominenten Ex-Kanzler, den das getroffen hat. Also das ist
ja, aber Herr Schmidt,
kein leichtes Ding. Da.
Herr Schmidt, ich habe selber vorher gesehen, Untersuchungsausschuss in Wien gemacht, Wien Energie. Und glauben Sie mir das, wenn man dann 100-mal das Gefühl hat, man wird jetzt ich darf nicht mehr verarscht sagen, man wird veräppelt, weil der sagt, ich kann mich nicht mehr erinnern. Und wo man genau weiß, Herr's bitte, ja, er steht unter Wahrheitspflicht und es hat ja öfters Zeugen gegeben, die gesagt, kann mich nicht mehr erinnern, weiß ich nicht mehr.
Gernot Blümel,
67 Mal. 64 Mal, ja. Bei aller Liebe. Heute sind wir mittlerweile in Grenzen und wenn man das Gefühl hat, man will ja die Wahrheit herausfinden und wenn man das Gefühl hat, dass diese Person alles tut, um das zu verschleiern, dann muss sie heutzutage auch in Grenzen, dass man diese Person dann 2-3 Stunden befragt und in der Hoffnung, dass die Wahrheit eben zu Tage
kommt. Da haben Sie mich falsch verstanden. Mitleid habe ich keins.
Ach so, okay, haben Sie
gehabt. Mitleid habe ich keins, aber es ist natürlich eine brutale Sache,
ja,
für die vorgeladenen Politiker.
Aber man braucht ja nur die Wahrheit sagen.
Natürlich braucht man nur die Wahrheit sagen, aber wir wissen, wenn da mehrere Abgeordneten dann fragen, kann dann auch schnell irgendwas daraus entstehen, aus dieser Einvernahme von dem
Untersuchungsausschuss. Wenn man bei der Wahrheit bleibt, nein.
Also ich glaube schon, dass das sehr heikel ist für die, die alle dort erscheinen müssen. Und ich glaube, dass deswegen auch die FPÖ so dahinter ist, dass man es macht. Ja? Also ich kann mir nicht vorstellen, es gibt ja verschiedene Theorien, auch von Peter Pilz, wie das alles passiert sein soll. Also man muss schon auch irgendwann einmal zumindest ein oder zwei Beweise vorlegen für eine Theorie. Man kann nicht immer dann nur sagen, ich weiß, dass es so war. Ja, das ist ein bisschen eine Märchengeschichte, ne?
Ja, wir werden sehen, wie das weitergeht. Es soll ja noch weitere U-Ausschüsse geben im Zusammenhang mit Corona, ist geplant. Und es geht so weiter in der Republik. Aber der Blick zurück muss sein, sagen die einen. Die anderen sagen, es wäre besser, gäbe es einen Blick nach vorne. Und wo gemauschelt wird und wo bezahlt wird, das gehört alles aufgedeckt. Ist auch richtig so. Einer, dem das überhaupt nicht kümmert, heißt Donald Trump. Er lässt sich locker so ein 400 Millionen Euro oder Dollar Flugzeug schenken von Katar. Ja, das haben wir diese Woche auch erfahren. Herr Schmidt, wie sehr wundert Sie das, dass Donald Trump sagt, das ist ganz normal, wenn mir jemand ein 400 Millionen Dollar Flugzeug schenken will?
Also, ich muss ehrlich sagen, auch wenn man Donald Trumps jüngere Geschichte mitverfolgt hat, mich hat sogar das überrascht. Ja. Also, dass man so frech ist, ja, dass man da so sich nichts ja, und sagt, ja, das ist super, dass ich 400 Millionen in Form eines Jets bekomme. Ja. Das ist ja nichts anderes. Ja. Das ist ja Geld wert. Also das ist schon eine Impertinenz, die unglaublich ist. Also es ist Wahnsinn. Und sogar seine eigenen wirklichen Fans finden das sehr kritisch. Und jetzt kommt dann auch dazu, das habe ich heute berichtet, sogar diese Militärparade, die am 14. Juni stattfindet in Washington, die hat ja auch er organisiert, zum Jahrestag der Gründung der Vereinigten Staaten, eine riesen Militärparade in Washington. Da werden jetzt auch VIP-Tickets verkauft und diese Spenden kassiert auch er wieder. Also er bereichert sich da in diesem Amt wirklich gewaltig und das kommt gar nicht gut an. Und diese Schenkung da mit diesem Jet, das ist so das Tüpfelchen auf dem I, wo jeder sagt, also entweder reißt er jetzt diese Grenze aus, wie weit er gehen kann, oder er ist wirklich irre. Ja? Also es gibt nur diese zwei Gründe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein normaler Präsident, ein Staatsoberhaupt von einer Nation in Frankreich, in Österreich sich einen Jet schenken lässt. Da würde jeder sagen, ja bitte, dann sind wir aber schon im Thema Korruption und bei der Staatsanwaltschaft. Ne?
Ja, bei uns wäre es eine Herkules-Transport.
Nein, bei uns wir haben das anders gemacht, wir haben Lipizzaner, wir verschenken Lipizzaner, oder? Das ist ja irgendwie was anderes. Das ist
ja, bei uns freut man sich schon, wenn man ein Audi
auf wir haben Lipizzaner verschenkt an ausländische Gäste. Manche sagen, die sind ja auch fast unbezahlbar. Übrigens, ich bin mir jetzt nicht sicher, der Film heißt geboren am 4. Juni. Ich weiß nicht, ob es 14. Ich bin mir jetzt gerade nachgedacht, wie der Film
heißt. Alles, glaube ich, am
14. 14. Okay. Ich habe das auch mitgekriegt, haben mir gedacht, wie Sie richtig gesagt haben, der hat keine Grenzen. Für den ist das normale, wir haben vorhin über moralischen Kompass gesprochen, das besitzt der nicht. Das dreht sich da im Gras bei ihm, keine Ahnung, ich kann es nicht anders erklären. Und es ist manchmal schon so surreal, dass man nicht mehr weiß, ob man lachen soll. Mir tut jeder Kabarettist leid, weil wie kann der das Original noch toppen? Geht gar nicht mehr. Ja. Und jetzt auch diese Phase in der Türkei, wo da irgendwie zwischen Istanbul, Ankara und Antalya irgendwie die Hösche spülen und Fang mich spülen und eines tut, der andere tut und keiner weiß, wo er morgen wieder hinfliegt. Das ist eigentlich ein wenn es nicht so ernst wäre und wenn es nicht ginge um die Zukunft dieser Welt, müsste man sagen, so ein Kabarett ist man eigentlich nur aus Österreich gewohnt, aber mittlerweile toppen die uns ja noch, ja, oder?
Ja, das ist ein wunderbarer Schlusssatz. Ich danke wieder für diese lebhafte Diskussion. Ein Dankeschön an Hans Klenowitsch und danke Götz Schmidt.